Unser Thema heißt heute Abend das verborgene Gottesleben. Ich kenne nur so viel, dass wir uns zurückziehen sollen in unser stilles Kämmerlein. Das ist auch ein verborgenes Gottesleben. Aber ich nehme an, dass du heute Abend von etwas ganz anderem reden wirst. Und ich möchte auch noch den Text lesen. Er steht ja schon, wie in unserem Programm drin, bestätigt ist im 1. Johannes 5, Vers 9 bis 21. Und das möchte ich heute aus der Übersetzung lesen vom Wolfgang da selbst, damit wir nachher uns leichter tun, einfach von der Wortwahl, die darin vorkommt. Wenn wir schon das Zeugnis der Menschen annehmen, das Zeugnis Gottes ist größer, da dies das Zeugnis Gottes ist, das er betreffs seines Sohns bezeugt hat. Der hinein in den Sohn Gottes glaubt, hat das Zeugnis in sich selbst. Der Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht, da er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott betreffs seines Sohnes bezeugt hat. Und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns äonisches Leben gegeben hat, und dieses Leben ist in seinem Sohn. Der den Sohn hat, hat das Leben. Der den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Dies schrieb ich euch, auf dass ihr wahrnehmt, dass ihr äonisches Leben habt, die ihr hinein in den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Und dies ist die Freimütigkeit, welche wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas gemäß seinem Wort bitten. Und wenn wir wahrnehmen, dass er uns hört, was wir auch erbitten, so nehmen wir wahr, dass wir die Erbetenen haben, welche wir von ihm erbeten haben. Wir nehmen wahr, dass wir aus Gott sind und dass der ganze Kosmos in dem Bösen liegt. Wir nehmen aber wahr, dass der Sohn Gottes eintraf und uns eine Denkart gegeben hat, auf dass wir den Wahrhaftigen in seinem Sohn Jesus Christus, ja, dieser ist der wahrhaftige Gott und äonisches Leben. Kindlein, bewahrt euch selbst vor den Idolen. Soweit der Text. Ich bitte Wolfgang.
Ja, wenn dir das eine oder andere vielleicht seltsam vorkam, wir sprechen ja jetzt darüber. Und ich hatte auch gestern schon gesagt, dass wenn jemand gar nicht weiterkommt im Denken, er dann ganz aufgibt, dann frag einfach mal dazwischen, dann können wir das Problem gleich lösen. Noch eine andere Frage, versteht mich jeder auch ganz da hinten? Ist das laut genug? Deutlich, prima. Danke. Falls ich mit der Zeit nachlässig werde, weil ich bin ja geborener Sachse, gell? Die nuscheln gern, dann sagt mir das einfach. Ich habe da kein Problem mit. Im Gegenteil, ich bin froh, wenn ich darauf aufmerksam gemacht werde. Weil mein Vater hat schon zu mir gesagt, als ich ein kleiner Bub war, mach das Maul auf. Und da arbeite ich noch heute dran. Jetzt bin ich 70, gell? Und vielleicht gelingt es ja noch. Okay, also ich sehe das ganz gelassen, ihr müsst da keine Sorge haben, immer melden, wenn irgendwas nicht stimmt. Gut, was erwartet uns heute in diesem Text? Ich will noch mal einen kleinen Überblick geben, damit wir wissen, wo wir damit stehen. Gott hat Jesus als seinen Sohn bezeugt. Gott hat Jesus als seinen Sohn bezeugt. Und wer sind wir, dass wir daran irgendetwas zweifeln sollten? Dann haben wir gehört, dass der hinein in den Sohn Gottes treu ist oder glaubt, dieses Gotteszeugnis in sich selbst hat, was er auch bezüglich des Sohnes bezeugt hat. Und damit, wie wir gehört haben, hat jemand auch äonisches, das heißt verborgenes Gottesleben. Diesen Begriff äonisch erkläre ich noch etwas näher nachher, falls der ein oder andere das noch nicht gehört hat. Und auf diese Weise hat Gott uns allen, die wir Teil des Christus sind, dieses verborgene Gottesleben gegeben, nämlich weil dieses Leben in seinem Sohn ist. Ihr merkt schon, diese wesenhafte Einheit kommt hier wieder zum Tragen. Und deswegen die Bemerkung, der den Sohn hat, der hat natürlich auch dieses verborgene Gottesleben. Und in diesem Bewusstsein beten wir auch, sagt Johannes hier. Wenn wir mit ihm reden, wenn wir ihn um etwas bitten, dann bitten wir in diesem Bewusstsein der Wesenseinheit mit ihm, nämlich verborgenes Gottesleben, so wie es auch Jesus selber hat, zu besitzen. Da müsste man, ich greife vor, vielleicht die Gewissheit daraus gewinnen können, dass mein Gebet eine besonders große Wirkung hat. Wir beten als Regierungsmacht, als Teil des Christus. Bist du Teil der Weltregierung, der Regierung der Zukunft? Nicht der neuen Weltordnung, mit der haben wir nichts zu tun, sondern der großen Regierungskraft, die die Endlosigkeit Gottes oder die heilsgeschichtliche Begrenztheit zur Erfüllung bringt. Dazu später noch das ein oder andere. Also, und er sagt dann zuletzt noch, denn denen, die aus Gott sind, hat er etwas Besonderes gegeben, nämlich eine besondere Denkart. Mit normaler Denkart, die jeder Mensch hat, kann man diese Dinge nicht erfassen. Und deswegen hat uns Gott eine besondere Denkart gegeben, damit wir diese Herrlichkeiten, um die es geht, auch verstehen können. Und er drückt das so aus, indem er sagt, damit ihr den Wahrhaftigen erkennen könnt und damit auch das verborgene Gottesleben. Es ist eigentlich wie immer ganz einfach. Gell? Es ist eine Frage der Treue, des Vertrauens. Und der Schlusssatz, den wir auch eben gehört haben, deshalb bewahrt euch vor den Idolen, das heißt vor den Götzen. Wenn wir diesen Christus, dieses verborgene Gottesleben, diese Wesenseinheit haben, was wollen wir dann mit Idolen? Gell? Das sind Götter ohne Kraft. Die brauchen wir nicht. Gut, schauen wir uns die Verse im Einzelnen an. Vers 9 hieß es, 1. Johannes 5, Vers 9. Wenn wir schon das Zeugnis der Menschen annehmen, das Zeugnis Gottes ist größer, da dies das Zeugnis Gottes ist, das er betreffs seines Sohnes bezeugt hat. Also beim Menschen steht schon in der Schrift, im Alten Testament, und auch bei Jesus hat er das gesagt, also wir brauchen zwei oder drei Zeugen, um eine Sache sozusagen gerichtsfest zu machen. Zwei oder drei Zeugen. Und wenn wir, Johannes sagt das hier, dieses menschliche Zeugnis schon als gültig betrachten, wie viel mehr müssten wir das Gotteszeugnis annehmen, das er selber gibt bezüglich seines Sohnes. Und hier erkennen wir, dass das Innewohnen des Gottessohnes in uns nicht etwas Mystisches ist, sondern eine von Gott bezeugte Realität. Bei den Frommen wird ja immer Einbildung unterstellt oder was weiß ich. Gell? Und nein, es ist Realität, weil das Gotteszeugnis ist das Größte. Ein größeres Zeugnis gibt es nicht. Und deshalb kann jeder Apostel sagen, und Paulus ganz besonders, dass Christus durch diese Treue, die wir Gott gegenüber haben, in unseren Herzen wohnt. Und es ist wie immer, wir haben die Tage schon oft darüber gesprochen, es ist eine Vertrauensfrage. Vertraue ich meinem Gott und seinem Wort, dass er das hier geschrieben hat, mir mitgeteilt hat, ich das glauben darf und damit ist das Realität? Das musst du dir selbst beantworten. Ja? Also jeder für sich. Und was für ein Zeugnis hat denn Gott bezüglich seines Sohnes gegeben? Ich brauche nur an die Taufe erinnern. Als Jesus an den Jordan kam und Johannes ihn taufte, die Stimme aus dem Himmel erkennt das alle, du bist mein Sohn. Gell? Also das war das Gotteszeugnis. Den Vater hat man ja nur bei diesen Gelegenheiten mal gehört. Die nächste Gelegenheit war bei der Verklärung auf dem Berg, wo man meint, dass das vielleicht der Berg Tabor in Israel gewesen sein könnte. Da steht dann auch die Kirche, die man dahin gebaut hat. Und dort haben auch Petrus, Johannes und Jakobus die Stimme des Vaters gehört, der gesagt hat, du bist mein Sohn. Und hört auf den, gell? Ich wäre so gern dabei gewesen. Und, oder ich wünschte mir mal so ein Erlebnis, gell, dass man sagen könnte, ich habe die Stimme des Herrn gehört. Das gibt es ja schon, gell, dass manche das sagen, aber da habe ich manchmal Bedenken. Als wir zum Glauben kamen, meine Frau etwas später als ich, dann hat sie manchmal auch gesagt, es wäre schön, wenn ich das mal hören würde. Gell. Oder wenn es mal blitzen oder donnern würde oder die Stimme kommt aus dem Himmel, jetzt bist du richtig. Gell? Und da habe ich mich dann bemüht, auch Bibeltexte zu finden, die das einfach ausdrücken, ohne diesen Donner und ohne diese Stimme. Das hatte ich euch auch schon erzählt, einen meiner letzten Wortdienste. So, und Petrus selber war ja dabei. Und was sagt Petrus? In 2. Petrus 1 können wir das nachlesen, ab Vers 17. Wir empfingen seitens des Vater Gottes Wertschätzung und Herrlichkeit, als von der prachtvollen Herrlichkeit ihm eine Stimme solcher Art zugetragen wurde. Dieser ist mein Sohn, der Geliebte, an welchem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme hörten wir, die aus dem Himmel zugetragene, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Sie empfing ja eine Bestätigung der Gottesherrlichkeit und die Bestätigung, das ist der Gottessohn, das ist der Messias, das ist der, mit dem die Weltgeschichte weitergeht. Und die normalen Israeliten oder Juden der damaligen Zeit haben das eben nicht erkennen dürfen. Für sie war diese Zeit noch nicht gekommen. Ich erinnere auch an das Gespräch, das Jesus hatte, als er mit den sogenannten Emmaus-Jüngern unterwegs war. In Lukas 24, da gibt es einen Vers, es gibt eigentlich zwei, aber einer ist besonders wichtig, der Vers 44, wo er deutlich sagt, dass von ihm bei Mose zu lesen ist, in den Propheten und in den Psalmen. Das ganze Alte Testament, was wir alle haben, spricht von Jesus. Da gibt es ganze Bücher drüber, gell? Und wo man das zusammengetragen hat, was prophetisch alles auf Jesus hindeutet. Also Gott hat seinen Sohn so umfangreich bezeugt, dass kein Mensch irgendein Argument hätte, daran zu zweifeln. Und wir als Glaubende, als die, die treu sind, hinein in den Gottessohn und damit in den Vater, wir wollen jetzt an seiner Gottesherrlichkeit, der Gottesherrlichkeit des Sohnes zweifeln, das ist doch undenkbar. Und wenn du jemand bist, der zweifelt, dann bitte Gott, dass er dir hilft, das zu verstehen. Denn Jakobus sagt, wenn es an Weisheit fehlt, der bitte Gott und er wird sie bekommen. Gott wird niemanden hinausstoßen. Wer wirklich aufrichtig von Herzen diese göttliche Wahrnehmung haben will, wird sie auch bekommen. Gibt es genug Erfahrungen drüber. So, und deswegen im Vers 10 dieser seltsame Ausspruch vielleicht, den du so vielleicht noch nicht gehört hast, weil deine Übersetzung das etwas anders ausdrückt, wo Johannes jetzt sagen kann, der hinein in den Sohn Gottes glaubt oder der hinein in den Sohn Gottes treu ist, hat das Zeugnis in sich selbst. Wer an Jesus glaubt, kannst du auch sagen, das klingt mir nur zu wenig, zu flach. Der Grundtext gibt da etwas mehr her. Hinein in ihn, gell? Das ist der Sinn hier. Und der hat das Zeugnis in sich selbst. Der Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht. Warum denn? Weil Gott seinen Sohn bezeugt hat, haben wir gerade eben aus der Schrift bewiesen. Wer Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht, da er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott betreffs seines Sohnes bezeugt hat. Das heißt, hier gibt es keine treue Verbindung. Aber wenn es diese treue Verbindung gibt, hinein in ihn, dann gilt das, was schon im ersten Vers auch des Kapitels 5 steht. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geworden. Wenn du glauben kannst, dass dieser wesenhafte, Göttlichkeit besitzende Gottessohn aus Gott hervorgegangen ist und wir Anteil an dieser Wesenseinheit haben können, wenn wir hinein in ihn treu sind, dann wird die Gewissheit hier ausgesprochen für dich und für mich: Ich bin aus Gott geworden. Geboren, gezeugt, gibt verschiedene Wiedergaben. Ich habe schon gestern, glaube ich, darauf hingewiesen, wenn es um heilsgeschichtliches Hervorbringen geht, um heilsgeschichtliches Geborensein, in Anführungszeichen, wird immer das Wort für Werden gebracht. Also, wenn wir diese Gewissheit haben, dass das so ist, dann weißt du auch, wo du herkommst. Wie viele Leute wollen wissen, wo sie herkommen und wo es hingeht. Gell? Wenn wir dem Wort treu sind und hinein in ihn treu sind, dann wissen wir, wo wir herkommen und auch, wo wir hingehen. Weil diese Wesenseinheit hat immer bestanden. Sie ist nur temporär, scheinbar unterbrochen, weil wir jetzt hier als Menschen auf dieser Erde leben. Und trotzdem, ich erinnere an Johannes 17, das kommt nachher nochmal, Jesus schon vor Golgatha zu seinen Lernenden auf dieser Erde zum Vater gebetet hat, sagt: Ich bin in ihnen und du in mir. Und wenn du das schon glauben kannst, vor Golgatha, wie es da steht, dann ist das jetzt noch umso größer. Ja, und dieser Hinweis hier: Du hast das Zeugnis in dir selber. Das hat doch der Apostel Paulus leibhaftig erlebt. Und er schreibt in Römer 8, im Vers 16, wie das funktioniert. Er schreibt dort, dass der Geist selbst zusammen bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Bei dir steht wahrscheinlich, der Geist bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Das ist nicht ganz korrekt. Der Geist zusammen bezeugt mit noch jemandem, unserem Geist, nicht unser Geist ist der Zeuge, unser Geist ist der Empfänger des Zeugnisses. Und wenn der Geist zusammen bezeugt, mit wem würde er denn wohl zusammen bezeugen? Wir haben vom Daniel schon Johannes 16 gehört. Da steht, dass der Geist von Jesus nimmt. Und der Geist ist abhängig von Jesus, von dem lebenden Wort. Würde also heißen, wenn Römer 8, 16 sagt, der Geist zusammen bezeugt mit noch jemandem, wen hat er denn dann dabei? Weil der Geist alleine kein Zeugnis geben würde, dann hat er dabei das lebende Wort, und das ist der Christus. Also der Geist und der Christus, so könnte man sagen, bezeugen unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Ach, ist das schön, gell? Wenn ich das glauben darf, wenn ich dem treu sein kann, diesen Gedanken, um den es hier geht. Und Kolosser 1, 27 spricht ja von der Gottesherrlichkeit. Also Paulus hat das erfasst. Und außerdem gilt, dass der, der sein Zeugnis annahm, dadurch besiegelt, dass Gott wahrhaftig ist. Also versteht ihr, das Zeugnis der Schrift ist so überwältigend für diese Wesenseinheit, dass niemand von uns Grund hat, daran zu zweifeln. Du brauchst nur vertrauensvoll zu lesen, was da steht, und es auf dich wirken zu lassen. Als ich anfing, an meiner Religion zu zweifeln, da habe ich gedacht, ich müsste mal die Bibel so lesen, als sei das ein Brief von Gott an mich. Das war 1983, habe ich damit angefangen. Da war ich noch ein eifriger Verfechter meiner Religion. Und da habe ich mir eine Bibel gekauft, die Einheitsübersetzung. Wir waren damals auf Urlaub in der DDR. Da durfte man ja offiziell nichts mitbringen. Und da habe ich mir dort in der evangelischen Buchhandlung in Rostock habe ich mir eine Bibel gekauft, die Einheitsübersetzung. Die habe ich heute noch. Und wenn ich da reingucke, was ich mir 1983 als Zeuge Jehovas dort für Randnotizen gemacht habe, kann ich nur staunen, weil ich das Wort gelesen habe, als wäre es an mich geschrieben. Das kann ich nur jedem empfehlen. Wenn du die geringsten Zweifel hast, was immer das auch sein mag, lies das Wort Gottes als einen ganz persönlichen Brief an dich. Du wirst staunen, was er dir alles zu sagen hat. Und wenn Johannes hier sagt, dass der, der dieses Zeugnis nicht annimmt, Gott zum Lügner macht, das ist was Schwerwiegendes, gell? Also ich als einfacher Mensch stell mich jetzt gegen Gott und behaupte, der Jesus ist weder dein Sohn noch hat er Göttlichkeit. Ja, ich lese euch mal ein Zitat vor von Professor Dr. Meyer, der hat diese Edition C geschrieben, den Bibelkommentar, kurz EC genannt. Hat nichts mit entschiedenem Christentum zu tun, gell? Das ist was anderes. Er schreibt hier, wer Jesu Gottheit abstreitet, macht Gott zum Lügner, bestreitet Gott selbst, ist dem Satan verfallen. Das gilt auch und gerade für viele Sätze sogenannter moderner Theologie, die oft so harmlos daherkommen. Historische Kritik am biblischen Zeugnis macht, in Wirklichkeit Gott zum Lügner macht, ist darin im letzten satanisch. Nicht wir sagen das, sondern die Bibel selbst sagt das hier. Und wir müssen es mit großem Schmerz so mitsprechen. Er bezieht sich auf diesen Vers hier. Wenn du gegen das Zeugnis Gottes argumentierst, machst du ihn zum Lügner. Ein schwerwiegender Vorwurf. Und von daher, wenn wir das umdrehen, dann weiß ich doch, wenn ich hinein in das Zeugnis Gottes treu bin, dem vertraue, muss das Gegenteil der Fall sein. Dann bin ich wesenseins mit dieser Göttlichkeit, sowohl mit Vater als auch mit Sohn. Und jetzt kommen wir in den Versen 11 und 12 an diese Stelle, die dir vielleicht, wenn du das noch nie so gehört hast, besonders seltsam vorkommt, wenn er hier sagt, und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns aufgrund dieser Sohn-Vater-Geschichte und der Göttlichkeit beider, dass Gott uns aufgrund dieses Zeugnisses äonisches Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Ich erkläre euch das gleich, wie ich das glaube, verstehen zu müssen. Der den Sohn hat, der hat dieses Leben. Der den Sohn Gottes nicht hat, hat natürlich auch dieses Leben nicht, sagt Johannes hier. Dies schrieb ich euch, auf das ihr wahrnehmt, dass ihr, heute Abend alle in Meisenbach, gell, äonisches Leben habt und die ihr hinein in den Namen des Sohnes Gottes glaubt oder treu seid. Wird er immer mit ewigem Leben übersetzt. Wer mich länger kennt, weiß, dass ich auch schon öfter nachgewiesen habe, dass das Wort ewig nicht im Neuen Testament steht, auch nicht im Alten, sondern der Begriff äonisch ist ja kein deutsches Wort. Das muss man ja zugestehen. Äonisch ist kein deutsches Wort, das ist eine Transkription aus dem Altgriechischen. Im Hebräischen ist das Hauptwort oder adjektivisch gelesen, das Olam, das ist das hebräische Gegenstück. Und jetzt sollte man wissen, dass es 200 vor Christus eine Gruppe von Bibelübersetzern gab, die sogenannte Septuaginta übersetzt haben. Das heißt, die haben das Alte Testament in das Altgriechische übersetzt. Und diese Übersetzer sollen ja 70 gewesen sein, deswegen heißt sie auch Septuaginta, abgekürzt LXX mit den lateinischen Zahlen. Würde also heißen, dass die offensichtlich gewusst haben müssen, was das hebräische Wort in der altgriechischen Sprache für ein Gegenstück hat. Und das Gegenstück war als Hauptwort Äon und als Adjektiv Äonisch, Aionios, griechisch, und wir reden jetzt ja Deutsch, transkribiert aus dem Griechischen ins Deutsche, damit es leichter wird. Also Äon als Hauptwort und Äonisch als Adjektiv. Das Hauptwort Äonisch aus dem Hebräischen heraus ist also ein Zeitabschnitt, ein Zeitalter. Und in euren Bibeln werdet ihr das auch finden. Weltzeit, Zeitalter und ähnliche Dinge, aber auch Ewigkeit, auch Welt wird da verwendet in der Übersetzung, je nachdem, wie es gerade gefällig ist. Hier steht natürlich das Adjektiv äonisch, und das äonische, das Adjektiv hat zweierlei Bedeutung, nämlich einmal eine quantitative Bedeutung und zum anderen eine qualitative. Die quantitative Bedeutung, also Menge, ist dieselbe wie beim Hauptwort, nämlich eine zeitliche Aussage, etwas Zeitliches. Während die qualitative Aussage wir ganz leicht aus dem Hebräischen heraus erklären können, nämlich das ist das Verborgensein. Im Alten Testament, im Hebräischen, gab es ja zwei verschiedene Arten von Jungfrauen, und die eine hieß Alma, altdeutscher Name, gell? Kennt ihr noch jemanden, der Alma hieß? Alma. Und Alma war die Verborgene. Das sind dieselben Konsonanten wie Olam, gell? Im hebräischen Grundtext. Und jetzt sehen wir, dass also hinter diesen Konsonanten des hebräischen Wortes steckt das Verborgene. Die Alma, die verborgene Jungfrau, die noch kein Mann gesehen hat. Und wenn diese Bedeutung, die adjektivische Bedeutung ins Griechische übernommen wurde durch die Septuaginta, berechtigt mich das heute zu sagen, hier geht es nicht um eine Endlosigkeit, sondern entweder um eine zeitliche Begrenzung oder um die Qualität des Verborgenseins. Und jetzt müssen wir also hier schauen, von welcher Qualität redet Johannes in diesen Versen. Und da ist eindeutig im Gesamtzusammenhang der Schrift, auch mit Paulus, ich lese gleich noch ein Pauluswort, dass es hier um etwas Verborgenes geht. Kannst du das ewige Leben, wenn du es denn hättest, an dir sehen oder an irgendjemandem anderen? Wenn es denn ewiges Leben wäre, gell? Es gibt ja so viele Denkfehler auf diesem Gebiet, das wäre ein Seminar extra, dass man mal davon wegkommt, diese Begriffe, die eben nicht ganz korrekt sind, auszumerzen und sich an das zu halten, was geschrieben steht. Es geht um Heilsgeschichte, und die Heilsgeschichte hat Anfang und auch Ende. Unsere Bibel redet über Heilsgeschichte, und innerhalb dieser Heilsgeschichte findet alles statt, was unser Wort Gottes uns aussagt. Also, wenn es hier um äonisches Leben geht, ist das verborgenes Gottesleben, weil wir mit ihm wesenseins sind. Ich in ihnen, du in mir. Oder Kolosser 3, Vers 3, das ist der Vers, der jetzt das noch ergänzt, Paulus. Nämlich, unser Leben ist zusammen mit dem Christus verborgen in Gott. Merkst du was? Wie viele Leute wissen davon? Wie viele von euch sehen das? Es ist verborgen. Es ist eine Glaubensfrage. Es ist eine Vertrauensfrage. Es steht hier, gell? Ich glaube, dass das so ist. Ich vertraue Gott, wenn er mir das hier sagt. Und deswegen noch ein Römer, noch ein Pauluswort, Römer 6, 23. Denn die Lohnzahlungen der Verfehlung sind der Tod. Die Gnadengabe Gottes aber ist verborgenes Gottesleben in Christus Jesus, unserem Herrn. Warum? Lesen wir nachher noch. Weil er dieses Leben ist, ich kann es auch gleich machen, 1. Johannes 1, Vers 2. Das Leben ist offenbar geworden, und wir haben gesehen und bezeugt und verkünden euch das verborgene Gottesleben, das äonische Leben, das zu dem Vater hingewandt war und uns offenbart worden ist. Er redet von Christus. Und wenn ich das so glauben darf, wie das hier steht, dann wird auch deutlich, dass das, was Jesus schon vor Golgatha seinen Lernenden gesagt hat, eine tiefe Auswirkung hat auf die, die das glauben können, und auf die, die das auch heute so glauben können, wie es Jesus vor Golgatha schon, ich betone das immer, weil das so wichtig ist, weil viele reden immer von dem, was seitdem passiert ist. Er hat vieles vorher schon genauso gesagt, wie es nachher auch ist. Johannes 5, 24 zum Beispiel. Er sagt hier zu seinen Lernenden: Amen, Amen, ich sage euch, der mein Wort hört und glaubt dem, der mich sandte, hat verborgenes Gottesleben, äonisches Leben, und kommt nicht hinein in Gericht, sondern ist aus dem Tod hinein in das Leben weitergeschritten. Ja, willst du noch mehr? Willst du es noch deutlicher? Geht nicht, steht alles hier. Und dieses Leben ist also wo? Dieses verborgene Gottesleben, das wir auch haben, wenn wir es den glauben dürfen, ist wo? 1. Johannes 5, Vers 20, der nächste Vers. Ich ziehe ihn schon mal vor. Er, der wahrhaftige Gott und das äonische Leben, das ist mit ihm wesentlich verbunden. Der Vater, der Sohn und die Söhne haben gemeinsam verborgenes Gottesleben. Und deshalb, wer den Sohn hat, der hat auch dieses Leben. Wie habe ich den Sohn? Ganz einfach. Im 2. Johannes schreibt derselbe Johannes im Vers 9, der in der Lehre des Christus bleibt, hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Wer in der Lehre des Christus bleibt. Was hat Jesus gesagt? Johannes 14, 6. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also die Treue hinein in den Gottessohn ist Voraussetzung für das verborgene Gottesleben. Bist du Christus treu? Glaubst du alles, was er gesagt hat? Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott gezeugt oder geworden. Und jeder, der den liebt, der zeugt, liebt auch das, was aus ihm gezeugt worden ist. Also, und jetzt kommt dieser Augenblick, davon hatte Daniel auch schon in seinem Wortdienst hingewiesen oder davon gesprochen. Johannes 16, Vers 9. Was passiert jetzt, das ist mein Thema morgen früh, gell? Was passiert jetzt, wenn nicht geglaubt wird, wenn man den Worten nicht treu ist? In Johannes 16, 9 macht er in den Versen drumherum, müssen wir auch zusammenlesen eigentlich, Jesus deutlich, worauf es ankommt. Er sagt, der Geist wird jeden Einzelnen überführen, den ganzen Kosmos wird er überführen. Warum? Ein Punkt, weil sie nicht glauben. Es wird niemand gezwungen. Nein, Gott zwingt niemanden. Sondern er nimmt sich so viel Zeit, wie jemand braucht, um freiwillig zu erkennen, dass Gott recht hat. Das finde ich großartig. Gell? Also die Geduld habe ich noch nie gehabt. Vielleicht kommt die noch, keine Ahnung. Gell? Also Gott nimmt sich so viel Zeit, natürlich kennt er ja das Ende der Heilsgeschichte, keine Frage, aber aus unserer Sicht nimmt er sich so viel Zeit, jeden zu überzeugen. Deswegen wird niemand gezwungen, das zu glauben. Aber es wird auch niemand zum Ziel kommen ohne Glauben. Deswegen, wenn jemand sagt, Gott rettet nur Gläubige, sage ich immer, ja, natürlich, wer denn sonst, gell? Aber hast du ein Problem damit, dass Gott einen Weg gefunden hat, jeden zum Glauben zu führen? Ist ganz einfach. Gell? Also glaub mir, was geschrieben steht. Wenn du so jemand bist, über den wir hier die ganze Zeit reden, dann passiert auch das, was wir jetzt in Versen 14 und 15 noch hören, nämlich, und dies ist die Freimütigkeit, welche wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas gemäß seinem Willen bitten. Ja, was ist denn, wenn du wesenseins mit ihm bist und mit ihm redest, dann nimmt er das doch wahr. Und wenn wir wahrnehmen, dass er uns hört, was wir auch erbitten, so nehmen wir wahr, dass wir die Erbetenen haben, welche wir von ihm erbeten haben. Diese Satzgestaltung hier ist typisches Hebräisch. Das waren ja Hebräer, die das geschrieben haben, auch wenn das im Griechisch steht. Gell? Also wir müssen verstehen, dass da gibt es viele Wiederholungen, Doppelnennungen, Bestätigungen. Das ist ein typisches hebräisches Redemerkmal. So, aber jetzt zum Inhalt. Was ist denn die biblische Freimütigkeit, um die es hier geht? Freimütigkeit, wörtlich heißt es ja, nach allen Seiten offen zu sein, nach allen Seiten fließend zu sein, wenn wir das wörtlich wiedergeben. Würde also heißen, ich muss Gott gegenüber und dem Christus gegenüber auch im Gebet offen sein und ehrlich sein. Ich kann nicht sagen, ja, vielen Dank, das alles, was du gemacht hast, ist wunderbar. Und im Inneren denke ich, was da gerade passiert, gefällt mir überhaupt nicht. Also kann ich doch meinem Gott im Gebet sagen, du weißt, dass mir das nicht gefällt. Ich glaube aber, dass du das so angeordnet hast und stelle mich darunter. Wenn ich das verleugne, meine eigene Sicht der Dinge, dann erst sieh doch, was ich denke. Und reden tue ich anders, gell? Also die Ehrlichkeit Gott gegenüber gehört auch dazu. Und ich erinnere an Gebete von David, der gesagt hat, siehst du das Elend nicht, was hier passiert? Wie lange willst du noch warten? Wann unternimmst du endlich was? Das trauen wir uns doch heute möglicherweise gar nicht mehr zu beten, aus lauter Ehrfurcht vor Gott. Wenn wir mit ihm wesenseins sind über seinen Sohn, dann kann ich ihm auch sagen, was ich denke, weil er das schon weiß. Ich glaube, das erwartet er auch. Und stelle mich dann darunter, natürlich, unter sein Urteil, unter seine Meinung, unter sein Handeln. Und diese Freimütigkeit, dieses total Offensein ist Grundlage des Gebetes, sagt hier der Johannes. Und deswegen noch ein Pauluswort, der dasselbe sagt. Wir haben Hinzuführung zur höchsten Autorität, nämlich Gott selber, haben wir Hinzuführung durch seine Treue, nämlich die Treue des Christus. In Epheser 3,12 ist der Text, der leider eben auch oft nicht so ganz worttreu übersetzt wird und dann so ein bisschen nach Eigenleistung klingt. Da heißt es, in welchem wir Freimütigkeit haben und Hinzuführung im Befugtsein durch seine Treue. Grundtext steht wirklich durch die Treue seine. Da in der Bibel steht wahrscheinlich durch Glauben an ihn. Das ist nicht falsch, steht aber nicht dort. Also, wieso haben wir Hinzuführung, Zutritt zum Vater im Himmel? Warum haben wir da Zutritt? Warum können wir ins Allerheiligste gehen? Weil er treu war, weil Christus treu war, weil er dafür sein Blut gegeben hat, weil wir Teil des hohen Priesters sind, der einmal im Jahr ins Allerheiligste durfte unter ganz bestimmten Bedingungen. Jetzt sind wir Teil des hohen Priesters, der keine Wiederholung braucht und haben ständig Hinzuführung oder Zutritt ins Allerheiligste, nämlich durch die Treue seine. Ich sage es nochmal ganz wörtlich in einem Kontext, das kann jeder verstehen. Das ist nicht mein Werk, das hat nicht ich gemacht, das hat er gemacht. Aber ich bin diesem Gedanken treu und deswegen dürfe ich jetzt mit ihm zusammen dahin, weil er den Weg dafür freigemacht hat. Also Grundlinie der Schrift ist ja, wer bittet, der empfängt, hat Jesus schon gesagt, als er über diese Erde ging. Wer bittet, der empfängt. Voraussetzungen hat er auch genannt, das Wort Gottes gibt uns eine Reihe von Voraussetzungen. Die will ich jetzt nicht länger weiter ausschmücken, ich nenne sie nur mal, nämlich wie hier im Text, gemäß seinem Willen zu bitten. Logisch, gell? Wenn Gott was ganz Bestimmtes vorhat und ich bete gegen den Heilsplan Gottes, das nutzt mir nichts, also gemäß seinem Willen. Dann im Namen Jesu bitten wir, völlig klar, vorausgesetzt, wir sind wesenseins mit ihm, wir bleiben in dieser Wesenseinheit und nicht, mein Thema morgen früh, der Unglaube hindert uns daran. Dann haben wir Verbindung im Gebet. Dann geht es darum, Johannes 9, 31 spricht er davon, dass wir Gott Ehrende sind, also ihn wertschätzen in seiner Größe und Treue. Und ein schöner Text ist auch, ja, Jakobus sagt noch, hätte ich fast vergessen, wir sollen nicht zweifeln. Gell? Also wenn du zweifelst, ist immer schlecht. Fällt mir ein Beispiel ein. Es war lange Trockenheit irgendwo und die Bauern haben dann beschlossen, sich zu versammeln und um Regen zu beten. Das haben die auch gemacht, aber keiner hatte einen Regenschirm mit. Gell? Und daraus hat dann der Erzähler der Geschichte gesagt, sie haben nicht so richtig dran geglaubt, dass das auch klappt, gell, wenn man um Regen betet. Und da ist Markus 11, Vers 24 ein ganz wichtiger Text, dass wir für uns das in Anspruch nehmen können, diese Gewissheit der Gebetserhörung und auch Erfüllung. Markus 11, 24, das ist für mich der aller wichtigste Text, wenn es um dieses Thema geht. Deswegen sage ich euch, alles, ja so vieles, wie ihr betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch sein. Was ist die Voraussetzung? Glaube steht hier, das heißt Vertrauen. Ich vertraue Gott, dass er mein Gebet entsprechend behandelt. Es kann natürlich sein, dass da was ganz anderes rauskommt, als das, was ich mir vorgestellt habe. Aber du kannst sicher sein, dass die Verwirklichung unseres Gebetes im vollen Vertrauen auf unseren Herrn das bringt, was für uns am besten ist. Hat mal jemand gesagt, wenn Gott dir deine Wünsche erfüllt, dann bestraft er dich damit. Gell? Also, wir haben doch keine Ahnung, was morgen passiert. Weißt du, was in einer Stunde ist? Zwei Stunden später, gell? Das kriegen wir noch hin. Aber was passiert denn in der nächsten Stunde, am nächsten Tag, in der nächsten Woche? Niemand weiß das. Gott weiß das schon. Und jetzt bete ich um irgendwas, was gar nicht in diese Zeit passt. Und dann macht er das gerade anders. Indem er mein Gebet erhört, aber es so gestaltet, dass es zu meinem Vorteil und Nutzen ist, weil ich ihm treu bin. Das sehe ich hier in der Erfüllung dieser Worte, Markus 11, 24. Ja, wir haben auch, wenn du die Bibel liest, auch Neues Testament, besonders ja Gebetserhörungen da geschildert. Ich will nur zwei spektakuläre nennen. Das ist einmal Petrus, als er im Gefängnis war, da heißt in der Apostelgeschichte, Kapitel 12, es geschah ein anhaltendes Gebet der Ekklesia, der örtlichen Ekklesia, der Versammlung, für Petrus. Und dann steht er plötzlich an der Tür, gell? Was sagt die Magd? Sein Geist ist hier, weil sie gemeint hat, er wäre noch im Gefängnis. Also, oder Paulus und Silas um Mitternacht, Lob sangen sie Gott im Gefängnis und was passiert? Die Ketten fallen ab und die Türen gehen auf. Ich war ja mal wegen meines Glaubens im Gefängnis, die meisten von euch wissen das. Ich habe dort um Mitternacht nie irgendeinen einen göttlichen Lobpreis sagen, hören, singen hören. Gell? Da wurde nur geflucht, geschimpft und terrorisiert. Oh, die mussten natürlich da bleiben. Gell? Im Nachhinein kannst du sagen, Pech gehabt, gell? Hättest die Bibel gelesen, vielleicht hätte es ja geklappt. Ich war damals auch noch nicht so weit, das gebe ich zu. Und musste auch warten, bis der einer die Tür aufmacht. Aber diese Gebete sind für mich ein Hinweis dafür, dass wir Gott auch beim Wort nehmen sollten, wenn es um das Gebet geht. So, letzte Gedanken zu unserem Thema heute Abend. Ganz wichtig, Vers 19. Wir nehmen wahr, dass wir aus Gott sind und der ganze Kosmos in dem Bösen liegt. Wenn du das, was wir bisher besprochen haben, hier glauben kannst, für dich für wahr nehmen kannst und du weißt, dass du aus Gott bist, dass du ihm vertrauen kannst, dass sein Geist wirkt in unserem Leben, dann muss ich mir darum eigentlich keine Sorgen machen, dass der Kosmos in dem Bösen liegt, weil mit dem haben wir gar nichts zu tun. Es gibt eine Menge Hinweise darauf, dass dieser gegenwärtige Äon, dieser Kosmos, der Äon ist der Zeitbegriff, Kosmos der Inhalt, vom Bösen regiert wird. Als Jesus auf dem Berg war und der Satan ihn versuchen wollte und ihm alle Regentschaften oder Königreiche dieser Welt zeigte, da hat auch Jesus nicht gesagt, du Großmaul, gell, das gehört dir doch nicht, sondern er hat ihm nicht widersprochen, gell, er hat nur dann Wort Gottes zitiert. Also es ist in der Tat so, dass dieser böse Äon, dieser böse Kosmos zeitbegrenzt an Satan verpachtet ist. Jetzt bis zur 7. Posaune, das wissen wir aus der Enthüllung. Aber das ist ja das, was uns so freudig machen sollte. Psalm 145, Vers 13, da steht doch, dass Gott über alle Äonen regiert. Deine Regentschaft ist Regentschaft in allen Äonen, auch in diesem bösen Äon. Ich erinnere an den Hiob, gell? Was musste der Satan machen? Er musste Gott fragen, gell? Dürf ich mal? Und deswegen auch, wenn dieser Äon dem Satan verpachtet ist, die Oberherrschaft hat immer Gott. Um das aber zu verstehen, um diesen Gedanken Gottes treu sein zu können, brauchst du was. Das steht in Vers 20. Wir nehmen aber wahr, dass der Sohn Gottes eintraf und uns eine Denkart gegeben hat, auf dass wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und äonisches Leben. Stimmt das? Ja, warum können denn so viele Menschen nicht verstehen, was Gott gemacht hat? Weil ihnen diese Denkart fehlt. Warum können denn die Glaubenden, die hier sich 4 Tage bei dem schönen Wetter hierher setzen, hätten doch eine Kreuzfahrt machen können, gell? Oder irgendwas anderes, eine tolle Reise, immer nicht immer diese lästigen Bibelstunden, gell? Weil du jemand bist, wenn du hier bist, es sei denn, du bist gezwungen worden, davon gehe ich aus, dass das nicht stimmt, diese neue Denkart geschenkt bekommen hat und jetzt hier versucht, mit den anderen Denkartbesitzern sich auszutauschen, um gemeinsam Ermunterung zu sammeln für das Leben bis zur Vollendung. Hier sind wir, um uns gegenseitig zu ermuntern, zu stärken, wie auch immer, Erfahrung auszutauschen, Gutes und Schlechtes miteinander zu teilen. Diese Denkart, dieses wörtlich heißt es ja durchdenken, durchdenken, das ist ein Weiterdenken, geradezu ein chirurgisches, in die Tiefe dringendes Wortes. Also je genauer du mit deinem Bibeltext umgehst, und nochmal meine Empfehlung, ich lese viele Übersetzungen, nicht nur eine, damit du die Unterschiede erkennst, und besorg dir ein paar, die vielleicht etwas wörtlich übersetzt haben, aber wenn sie schwer zu verstehen sind, zu Studienzwecken. Das Wort Gottes ist das Einzige, was wir hier haben, um in dieser neuen Denkart seiner heilsgeschichtlichen Gedanken zu verstehen und zu verstehen, was er vorhat, nicht nur mit uns, sondern mit dem ganzen Kosmos. Und deshalb klärt auch der Apostel Paulus in seinem Zeugnis, was er auf dem Areopag in Athen gegeben hat, in Apostel 17, die Leute auf und sagt ihnen ein Wort, ein ganz bestimmtes Wort. Er sagt zu den Ungläubigen, in Anführung, zu den Götzendienern, gell? Sie haben viele Götter verehrt, die Hellenen. Und da sagt er, Gott hat nun zwar über die Zeiten der Unkenntnis, also eure Unwissenheit hinweggesehen, doch nun weist er alle Menschen überall an, mitzudenken. Buße tun, steht in deiner Bibel. Ist ja nicht falsch, gell? Wenn einer mitdenkt, dann tut er auch Buße. Die wörtliche Wiedergabe dieses Wortes, mitdenken, macht mir doch deutlich, ich soll die Gedanken Gottes mitdenken, damit ich mich verändere. Ist natürlich auch Buße. Ne? Ich finde, das Wort Buße hat einen anderen Geschmack irgendwie. Ja, zumindest bei mir. Vielleicht ist es bei dir anders. Dann kannst du auch mit Buße zurechtkommen. Mitdenken heißt für mich, ich gucke, was will denn Gott von mir und was hat er vor mit der Welt. Und dann versuche ich, seine Gedanken mitzudenken, sie in mein Leben hineinzunehmen. Und was passiert? Wir verändern uns hin zu ihm. Und deswegen kann Paulus schon im Römer 2 sagen, als er über die Nationen geredet hat, die Milde Gottes führt hinein in Mitdenken. In Mitdenken mit seinen Gedanken. Und dann sind wir, wie es hier heißt, in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn. Warum? Weil er schon gebetet hat, ich habe es schon mal gesagt, ich bin in ihnen und du bist in mir. Und dieser Christus, dieser Gottessohn, der ist, nach Johannes 1, Vers 1, Gott selber. Das heißt, das Wort Gottes, er war das Wort und das Wort war zu Gott hingewandt und das Wort war Gott. Es gibt eine Reihe Göttlichkeitsbezeugungen von Christus. Ich erinnere auch an Hebräer 1, sagt der Vater zum Sohn, du bist Schöpfer. Ist ein Zitat aus Psalmen. Wenn ich also in dem Psalmen lese, du hast Himmel und Erde gemacht, muss ich an den Sohn denken, weil der Vater gesagt hat, der hat das gemacht, Hebräer 1, Vers 8. Im Vers 10 hat er gesagt, im Hebräer Kapitel 1, dass kein Engel ihm gleich ist. Niemals hat Gott einen Engel zum Sohn gehabt, sondern der Sohn ist aus Gott heraus geworden, und zwar der alleinig gewordene seitens Gottes nach Johannes 1, Vers 14. Also, wenn wir das wissen, Wenn wir das glauben können, wenn das alles unsere Wesenseinheit deutlich macht, dann ist der Schlusssatz hier eigentlich überflüssig, aber Johannes hat ihn geschrieben unter Inspiration für uns, nämlich: Kindlein, bewahrt euch selbst vor den Idolen. Wozu brauchen wir Idole, Götzen, wenn wir die größte Autorität, die es überhaupt gibt, besitzen bzw. Wesens eins mit ihr sind? Wer Gott, den Wahrhaftigen, ohne Christus, den Wahrhaftigen haben will, hat nicht den Wahrhaftigen, sondern ist einem Götzen zum Opfer gefallen. Luther hat mal gesagt, wer Gott ohne Jesus sucht, findet den Teufel. Da war mal etwas direkt, gell? Aber genau so ist es. Und deswegen, wir wissen es besser, weil das Wort es uns sagt. Das magst du sagen, ja, gibt es denn heute noch Götzen? Gibt es noch falsche Götter? Ich will dir aber aufzählen, gell? Rauschmittel, Drogen, Musik, Filme, Spiele, das sind moderne Götter. Gell? Oder Statussymbole, Raumausstattung, Autos, Markenkleidung, will einer immer das Beste. Gell? Das ist eine Art Götzendienst. Oder Geld, übertriebene Vorsorge, Glücksspiele. Auch Sex ist ein Götze. Es gibt Lebensgemeinschaften, Ehe für alle, Vergnügungen aller Art. Essen und Trinken kann auch ein Götze sein. Manche haben den Bauch als ihren Gott. Oder Macht, politisch, religiös, spielt keine Rolle. Auch das ist Götze. Und ganz, ganz wichtig, was immer auch mehr Mode wird, sind sogenannte Talismane, Glücksbringer. Ein Stein oder irgendein Geschenk oder was weiß ich, worauf die Leute ihr Vertrauen setzen. Haben wir sowas nötig? Brauchen wir so einen billigen Klimbim, Entschuldigung? Wenn wir mit der höchsten Autorität verbunden sind, die es überhaupt gibt, wenn wir wesenseins mit Christus sind, wenn wir die neue Denkart haben, wenn wir das alles unterscheiden können, brauchen wir dann sowas? Jetzt muss man einer mit dem Kopf schütteln, gell? Das wäre ganz gut. Danke. Nein, brauchen wir nicht. Und deswegen, das sagt Jesus, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder du bist versklavt in einem Götzen oder du gehörst dem lebenden Wort, unserem Herrn Jesus Christus. Ja, wie immer die Frage, was haben wir heute Abend gelernt? Ich fasse nochmal zusammen für euch. Gott hat Jesus als seinen Sohn bezeugt, Wesenseinheit. Und jeder, der jetzt hinein in den Sohn Gottes treu ist, der hat auch das Zeugnis in sich selbst, dass er Teil dieser Wesenseinheit ist und dieses verborgene Gottesleben besitzt. Und auf diese Weise hat Gott uns also verborgenes Gottesleben gegeben, weil dieses Leben in seinem Sohn ist. Wenn wir Teil des Sohnes sind, haben wir verborgenes Gottesleben. Und der, der den Sohn hat, hat also dieses Leben. Und in diesem Bewusstsein sollten wir gewiss sein, dass er auch alles in unserem Leben regelt. Siehe Gebet, über das wir vorhin gesprochen haben. Denn denen, die aus Gott sind, hat er eine Denkart geschenkt, um das alles zu verstehen. Und wir verstehen deshalb auch die Tatsache des verborgenen Gotteslebens und brauchen keine anderen Götter, weil es gibt keine anderen Götter, die wirklich Macht haben. Sie haben nur Macht, wenn du sie ihnen gibst. Und das haben wir nicht nötig. Amen.